Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Feste. Soll man feiern, wie sie fallen? In die kommenden Tage fällt das Weihnachtsfest. Und ob man das nun feiert, ob man das Wort unpassend findet und es eher festlich begeht oder ob man es sogar gepflegt ignoriert, die Antwort dürfte höchst unterschiedlich sein, individuell ganz anders ausfallen. Und ist damit vielleicht eben auch schon eine Antwort auf unsere Frage jetzt. Die Frage, was sagt die Art, wie wir Feste feiern, über uns als Gesellschaft aus? Das ist ein Thema für den Berliner Autoren Rainer Wieland. Er hat ein üppiges Buch über Feste feiern zusammengestellt. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Wir sind ein ziemlich individueller Haufen. Ist das schon mal eine Sache, die das Feiern über uns aussagt, dass selbst bei so einem ja scheinbar feststehenden Ding wie Weihnachten eben doch jeder seinen eigenen Weg gefunden hat?
Ja, ganz bestimmt. Es gibt nicht mehr so viele Regeln, Rituale, die alle befolgen. Im Gegensatz zu früher, da war das Feiern doch stark reglementiert. Und jetzt ist es sehr demokratisch geworden. Jeder kann feiern, wie er will. Aber trotzdem schätzen wir ja auch die Rituale, die so ein Fest mit sich bringt und die jährlich wiederkehren. Und das Feiern strukturiert ja gewissermaßen unser ganzes Leben, also vom Geburtstag bis zum Tod und das ganze Jahr von Neujahr bis Silvester.
Ist das ein Grundbedürfnis des Menschen, zu feiern?
Ich glaube schon. Also der Philosoph Odo Marquardt hat mal gesagt, die Tiere haben nur den Alltag, die Götter nur den Sonntag und der Mensch hat beides. Also er arbeitet und kann feiern und wahrscheinlich gehört das Feiern wirklich zum Menschsein dazu.
Mhm. Das heißt, wir suchen uns eben vielleicht auch gezielt Anlässe, wenn keine da sind, um dieses Bedürfnis zu erfüllen.
Das ist das Schöne an unserer demokratischen Festkultur, würde ich mal sagen. Also jeder kann feiern, wie er will. Andy Warhol hat mal gesagt, three is a party. Ich kann, ja, wenn mir danach ist, in die Disco gehen. Wenn ich am Türsteher vorbeikomme, dann kann ich ganz alleine mit einer Menge ein schönes Fest feiern. Aber ich glaube, auf der anderen Seite schätzen wir eben auch diese Feiern, die uns vorgegeben sind. Ja, wir haben eben auch Freude daran, ja, uns schön zu machen, ein Fest vorzubereiten. Und das gehört eben auch zum Feiern dazu.
Das heißt, es ist auch was, was uns gesellschaftlich irgendwie trotz aller sozusagen Befreiung von gewissen Ritualen, was uns gesellschaftlich zusammenhält?
Ja, ich glaube, das ist die wichtigste Funktion des Feierns und des Festes, dass es Gemeinschaft stiftet. Und das war schon früher so. Feste haben ja eigentlich einen religiösen Ursprung. Im Prinzip war es früher eben so, dass man gefeiert hat, um der Gottheit zu huldigen, aber eben immer auch, ja, um sich aufgehoben zu fühlen, um nicht alleine zu sein, um zusammenzugehören.
Und diese ganzen unterschiedlichen Arten, die man jetzt haben kann, also das Religiöse, das Ritualisierte oder das vielleicht völlig selbstgewählte Jugendliche, jedes Wochenende, Hauptsache raus und feiern gehen, diese ganzen unterschiedlichen Sorten, folgen die aber dem gleichen Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit und Gemeinsamkeit oder machen sie da schon Unterschiede aus?
Ja, also es gibt das Bedürfnis nach Gemeinsamkeit, gleichzeitig gibt es aber auch das Bedürfnis nach Abgrenzung. Also das sehen wir zum Beispiel bei den Abiturbällen, die jetzt immer pompöser werden. Also man will auch immer zeigen, ja, wir gehören zu einer bestimmten Gemeinschaft, aber es gibt eben auch andere, die nicht dazu gehören. Und das kommt im Festefeiern eben auch zum Ausdruck.
Jetzt schreiben Sie, dass Feste etwas Flüchtiges sind. Trotzdem versuchen Menschen, das irgendwie festzuhalten?
Ja, kein Fest gleicht dem anderen. Und ich habe ja in meinem Buch also Berichte von Feiernden versammelt. Viele haben versucht, also ein außergewöhnliches Fest dann im Tagebuch festzuhalten. Das älteste überlieferte Fest in meinem Buch ist das altägyptische Opet-Fest. Und wir wissen darüber deswegen, weil der Festverlauf in Hieroglyphen und Bildern in einem Tempel in Luxor festgehalten worden ist. Nur deswegen wissen wir so genau Bescheid. die absolutistischen Herrscher im Barock haben Kupferstecher beschäftigt und Chronisten, um zu zeigen, ja, das ist das wichtigste Fest, das hier stattfindet und die ganze Welt soll davon erfahren.
Ist ja auch vielleicht ganz gut, das eine oder andere Fest festzuhalten, weil der eine oder die andere ist ja auch vielleicht dann, wenn man es übertreibt, vergisst sogar, was da gefeiert wurde. Zeigt sich darin eigentlich sozusagen ein gutes Fest, dass es ja, muss es in irgendeiner Form opulent und wild und ausgelassen werden? Oder würden Sie sagen, nee, so eine Qualität von Fest kann ganz unterschiedlich sein?
Es kann ganz unterschiedlich sein, gerade so diese Hoffeste und kirchlichen Feste, die folgen ja doch einem sehr strengen Ritus. Aber ich glaube schon, dass zum Festefeiern auch dazugehört, das Verschwenderische, das über die Stränge schlagen, das Ausgelassensein. Und es wird ja manchmal auch befördert durch Alkohol und andere Drogen. Und wahrscheinlich gehört zum Festefeiern eben auch der Kater am Tag danach dazu.
Gibt es eine Kater-danach-Geschichte auch in Ihrem Buch?
Ja, die gibt's. Also Samuel Pipps am Hof Karls des Zweiten im 17. Jahrhundert, ein ganz großer Tagebuchautor in London, der diesen Krönungstag als sein einziges Besäufnis erlebt und dann doch am nächsten Tag also mit einem sehr, sehr schweren Kopf aufwacht.
Ihre Sammlung von Festen, die eben ja Menschen beschreiben, über die Menschen schreiben, endet 1993 mit einer Beschreibung eines Sonntags in der Kirche von Christa Wolf. Davor gab es dann noch 89 Feiern des Mauerfalls. War danach nichts Beschreibenswertes mehr?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe ja versucht, immer bestimmte typische Feste in dem Buch zu versammeln, die für eine bestimmte Zeit stehen. Und ich habe so das Fest in der Disco ist vertreten, Andy Warhol im Studio 54 in New York. Und natürlich hätte man auch jetzt einen Bericht von einer durchfeierten Nacht im Berghain aufnehmen können. Ich fand das als Schlusspunkt ganz gut, weil es zeigt nochmal, dass der Sonntag eigentlich als Tag des Herrn, der so die Woche strukturiert, für uns alle präsent ist, ob wir gläubig sind oder nicht. Und der Bericht von Christa Wolf ist so schön, weil sie eigentlich ja kaum religiös ist und dann plötzlich so ein Moment der Gemeinschaft und der Lebensfreude in diesem methodistischen Gottesdienst lebt, ein Gospelchor singt und sie fängt plötzlich an, mitzuklatschen und mitzusingen. Also ein ganz großes Gemeinschaftsgefühl. Und das fand ich einen schönen Schlusspunkt für dieses Buch.